Und am Mikrofon begrüßt euch Patricia. Schön, dass ihr den Kakadu eingeschaltet habt. Heute ist ja der 14. Juli. Und was da so alles los war, am 14. Juli 1729 zum Beispiel baute der Physiker Stephen Gray die erste Überlandleitung der Welt und bewies damit, dass man Strom transportieren kann. Am 14. Juli 1995 wurde das MP3-Format erfunden. Und am 14. Juli vor 40 Jahren wurde Victoria Kronprinzessin von Schweden geboren. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Aber wir beschäftigen uns heute mit noch einem anderen super wichtigen Ereignis, das am 14. Juli stattgefunden hat. 14. Juli 1789, Revolution in Frankreich, der Sturm auf die Bastille, das war das Gefängnis, der Aufstand des Volkes gegen den König. Am 14. Juli, da hatte das Volk die Nase voll und nahm die Sache selbst in die Hand. Eine friedliche Revolution war das allerdings so gar nicht, aber der Anfang von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und deswegen ist der 14. Juli auch Nationalfeiertag in Frankreich, heute also. Alle haben da frei, alle feiern und alle singen die Nationalhymne. Und genau die gucken wir uns heute am Kakadu-Entdeckertag mal genauer an. Jedes Land hat ja eine Nationalhymne. Ihr kennt die deutsche, oder? Das ist die deutsche Nationalhymne. So, und in Frankreich gibt's natürlich auch eine. Fußballfans müssten sich eigentlich ziemlich gut mit Nationalhymnen auskennen, denn bei Länderspielen werden die ja immer vorneweg gespielt. Und die französische Nationalhymne, die hat's echt in sich. Wenn man mal genau zuhört und Französisch versteht, die ist nämlich ganz schön blutrünstig, geradewegs zum Gruseln. Und um zu verstehen, warum das so ist, müssen wir, und damit sind wir wieder beim 14. Juli 1789, zurückschauen in die Zeit der Französischen Revolution, denn damit hat die Nationalhymne ganz viel zu tun. Und mehr erfahrt ihr jetzt in unserem Kakadu-Feature von Susanne Franzmeier. Allons enfants de la patrie, le jour des gloires est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard s'endort élevé.
Auf, Kinder des Vaterlandes! Der Tag des Ruhmes ist gekommen. Gegen uns wurde der Tyrannei blutiges Banner erhoben.
Hört ihr auf den Feldern diese wilden Soldaten brüllen? Sie kommen bis in eure Arme,
um euren Söhnen, euren Ehefrauen die Kehle durchzuschneiden.
Moment mal, was ist denn das für ein blutrünstiger Text?
Was? Kennen Sie das Lied etwa nicht?
Ich kenne es aus der Fußballmannschaft.
Das singen doch immer die französischen Fußballnationalspieler.
Und meine Mutter ist Französin, also ja, und auch wegen dem Fußballspiel.
Ach so, ihr meint die französische Nationalhymne, die Marseillaise. Klar kenne ich die. Und war das eben dann die deutsche Übersetzung vom Liedtext?
Ja, genau.
Wie kommen die Franzosen denn zu so einer grausamen Hymne? Am besten, ich frag mal einen echten Franzosen. Oder eine Französin.
Ja, hallo, 1, 2, 3.
Ah, ist das deine Mutter?
Ja.
Sehr praktisch, die weiß es bestimmt.
Die Marseillaise ist die Nationalhymne für Frankreich und wurde während der Zeit der Französischen Revolution erzeugt, also geschrieben von einem Mann, der Rouget de Lille heißt oder hieß. Und das ist ein Lied, was die Franzosen zum Kämpfen ermutigen sollte. Aber jetzt natürlich ist der Text ein bisschen sehr kriegfordernd oder sowas. Also nicht so friedlich, wie man es vielleicht jetzt sich wünschen würde.
Bonjour. Wenn ich mich vielleicht einmal einmischen dürfte.
Wer bist du denn?
Ah, ah. Sind wir schon beim Du? Du? Gut. Aber dann stellt sich deine Mutter bitte zuerst vor.
Ich bin Pascal und ich wohne in Berlin seit 8 Jahren schon. Ich lebe nicht mehr in Frankreich seit 20 Jahren. Also Deutschland ist mein 6. Land. Aber ich bin Französin.
Aha, eine Weltenbummlerin also. Nun gut, ich bin wohl an der Reihe. Gestatten, Claude-Joseph Rouget de Lille. Ich bin der Komponist.
Aha, enchanté.
Enchanté. Zuerst möchte ich gerne etwas klarstellen. Die heutige Nationalhymne trägt nicht den Titel Marseillaise, sondern ich nannte sie Chant de guerre pour l'armée du Rhin. Kriegslied für die Rheinarmee.
Ich kenne das eigentliche Titel gar nicht eigentlich. Ja, ich dachte immer, das war die Marseillaise.
Sehen Sie, so weit ist es gekommen.
Also, wenn ich mich bitte noch mal einmischen darf. Der eigentliche Titel der französischen Nationalhymne lautet also übersetzt Kriegslied? Für die Rheinarmee?
Exactement. Ich komponierte es in der Nacht vom 25. auf den 26. April 1792.
Aha. Aber warum denn Kriegslied? Und was war das mit der Französischen Revolution? Könnten Sie das genauer erklären?
Wenn Sie wünschen. 1789 war in Frankreich ja die Französische Revolution ausgebrochen. Am Ende hatte der König seine Alleinherrschaft aufgeben müssen und das Volk hatte viele Rechte erkämpft.
Da Moment. Darf ich noch mal kurz unterbrechen?
Tun Sie, was Sie nicht lassen können.
Sollten wir den Kindern nicht erst einmal erklären, was es mit der Revolution überhaupt auf sich hatte?
Wie weit muss man denn ihr noch ausholen? Also gut, Kinder, was wisst ihr denn schon darüber?
Also ich weiß nur, dass es so einen Krieg gab, aber ich weiß jetzt nicht genau, warum.
Es geht um die Bauern und so, die nicht den König wollen.
Also es kam zur Revolution, weil das Volk unzufrieden damit war, dass es einen absoluten König gab. Der König war total reich. Also er hat in sehr viel Ruhm gelebt, hatte so ein riesiges Schloss und hat immer solche teuren Bälle gemacht, wo halt Adel und so gekommen ist.
Der musste nichts machen, der saß nur am Thron und dann kommen die Diener und haben ihm zu essen gebracht.
Und er hatte die absolute Macht, deshalb heißt es ja auch Absolutismus.
Dem ging es ganz gut.
Ja, jedenfalls alles Geld hat er ausgegeben für sich selber.
Ganz genau so war es. Allerdings war schon längst kein Geld mehr in der Staatskasse. Der König hatte völlig über die Stränge geschlagen, der Schuldenberg war enorm und die arme Bevölkerung wurde immer weiter ausgepresst. Das hat sie wütend gemacht.
Die Bevölkerung war in Frankreich in drei Klassen sehr stark unterteilt. Und zwar das Volk so zusammen, was 90% der Bevölkerung war. Und diese Leute waren extrem arm, haben 7 Tage pro Woche gearbeitet.
Die hatten fast gar kein Geld und konnten sich eigentlich nichts kaufen.
Sie haben wenig gegessen.
Hatten, glaube ich, jeden Tag gleich Klamotten an und haben halt nur von dem eigenen Bauernhof die Sachen gegessen.
Gerade mal vielleicht ein Brot mit Käse und dann haben sie wieder viel gearbeitet.
Richtig. An Wurst und Käse war allerdings bei den wenigsten zu denken. Sie konnten froh sein, wenn sie etwas Brot hatten. Und auch das war knapp und teuer.
Tatsächlich, in den Jahren vor der Revolution hat ein Hungerzustand stattgefunden. Und ich glaube, das war der letzte Tropfen.
Im Jahr 1788 gab es schwere Ernteausfälle infolge einer Phase extremer Kälte. Und das Getreide wurde knapp. Und trotz der Missernte musste die arme Bevölkerung weiter ihre Abgaben leisten.
Also die Bauern, deren Essen wurde auch eingesammelt?
Also ich glaube, dass immer Leute vom König so vorbeigekommen sind, haben immer die Hälfte von der Ernte oder so genommen und haben das dann, ja, ich glaube, sie haben es dem König gegeben.
Also nicht wirklich sehr gut haben die gelebt.
Die Bauern wurden von ihren Gutsherren schikaniert und wie Sklaven behandelt. Für jeden Quatsch mussten sie extrem hohe Steuern zahlen. Viele Menschen des dritten Standes hatten nichts zum Überleben und wurden zu Bettlern und Dieben. Räuberbanden trieben ihr Unwesen. Wenn es mal Brot zu kaufen gab, war es extrem teuer. Bis zu 80% seines Einkommens musste ein Fabrikarbeiter in Paris für Brot ausgeben.
Und dann sind die Leute halt vor den königlichen Palast gegangen und haben dann halt da Brot verlangt.
Genau genommen waren es die Pariser Marktfrauen, die sich zu Tausenden mit Stöcken, Äxten, Säbeln und sonst wie bewaffnet auf einen anstrengenden Fußmarsch begaben bis zum Königspalast in Versailles, in der Nähe von Paris. Dort demonstrierten sie und schrien lautstark nach Brot. Brot!
Marie Antoinette, euer Stichwort.
Huhu,
Wer ist das denn jetzt schon wieder?
Marie Antoinette, die Frau von Ludwig dem 16.
Die Marie Antoinette, die aus Österreich kam, war besonders vielleicht nervisch, wenn man sagen kann, und hat nur an ihre Kleider gedacht und also wirklich sehr, sehr entfernt von den Sorgen der Bevölkerung.
Euer Satz bitte, Frau Königin.
Oh, gut. Habe ich denn eigentlich wirklich gesagt?
Es hält sich das Gerücht. Zumindest ist er beispielhaft für die Kluft zwischen reichem Adel und armem Volk.
Na gut. Wenn das Volk kein Brot hat, dann soll es doch einfach Kuchen essen. Was genau ist an dem Satz eigentlich so besonders? Ist doch völlig logisch. Kein Brot, Kuchen. Wieso denn nicht? Naja, au revoir.
Au revoir.
Ah ja.
Ja, so. Kommen wir nun kurz zum zweiten Stand. Das war die Geistlichkeit.
Die Priester, das Clergé, Klerus, der viele Vorteile hatte. Das hatte nichts mehr mit Gott zu tun, sondern mit Politik und Geld.
Und dann wäre da natürlich noch der erste Stand. Die hatten die meisten Vorteile.
Die Adler.
Adler? Hä? Ich glaube, sie meint den Adel.
Ach so.
Sehr wohl, der Adel. Man erkennt ihn an dem Wörtchen de im Namen. In Deutschland ist es, glaube ich, ein von oder auch ein von und zu. Sehr lang und sehr vornehm.
Und sie hatten auch viele, viele Vorteile, mussten gar nicht arbeiten, hatten trotzdem Geld. Und die armen Leute haben gesagt, okay, es reicht uns.
Und deswegen haben eben die Armen sich gesagt, das ist ungerecht.
Und so kam es zur Revolution. Aber alleine hätten sie das vermutlich nicht geschafft.
Und zwar, es gab diese Bewegung, also le Mouvement des Lumières.
Die Epoche der Aufklärung.
Mit vielen Philosophen wie Voltaire, also Voltaire ist einer der bekanntesten, aber Rousseau, Diderot, also wirklich viel. Das hat auch diese armen Leute ermutigt, was zu machen. Sie haben sich gedacht, okay, also wir werden auch von anderen Leuten, die viel denken, unterstützt.
Die Aufklärung hinterfragte das Drei-Stände-System und setzte sich dafür ein, dass alle Menschen, egal welchen Standes, die gleichen Rechte haben sollten. Es kam zur Erklärung der Menschenrechte. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit.
Liberté, Égalité, Fraternité.
Sicher habt ihr das schon einmal gehört.
Das Motto von Frankreich ist unter dieser Zeit entstanden. Mit der Déclaration des droits de l'homme, die Erklärung der menschlichen Rechte. Und das war sehr wichtig.
Bis 1791 hatten die Franzosen vieles erreicht. Eine sogenannte konstitutionelle Monarchie war geschaffen. Das heißt, die Monarchie, also die Staatsform mit einem König an der Spitze, war zwar noch da, aber der König hatte nicht mehr viel zu sagen.
Aber war damit nicht alles gut? Warum haben Sie die Marseillaise, Ihr Kriegslied erst ein Jahr später geschrieben? Und warum haben Sie es eigentlich nicht Revolutionslied genannt?
Eine berechtigte Frage, für die es eine einfache Erklärung gibt. Ludwig der 16. wollte seine Macht nämlich nicht aufgeben und hat seine königlichen Nachbarn zur Unterstützung aufgerufen. Die Könige in Österreich und Preußen hatten, Muffensausen vor den französischen Revolutionären. Sie hatten nämlich Angst, dass die Revolution auf ihre Länder übergreifen könnte und dass auch dort die Könige gestürzt werden könnten. Deshalb haben sie eine Erklärung verfasst, in der sie beteuerten, den französischen König zu unterstützen und ihm notfalls mit Gewalt zu neuer Macht zu verhelfen. Das hat die Franzosen so wütend gemacht, dass sie Österreich und Preußen den Krieg erklärt haben. Viele Freiwillige griffen damals begeistert zu den Waffen.
Und da haben sie die Marseillaise.
Hä?
Verzeihung. Ihr Kriegslied für den, ihr Lied komponiert.
Mhm, das ist richtig. Mein Chant de guerre pour l'armée du Rhin.
Ach ja.
Sollte die französischen Truppen moralisch stärken. Es kämpft sich eben leichter mit einem aufputschenden Marschliedchen auf den Lippen.
Dann kann man wohl besser den Gleichschritt halten und keiner stolpert aus der Reihe, was?
Sehr witzig. Aber so ist es.
Monsieur de Lille, ich muss Sie jetzt aber trotzdem noch etwas fragen. Warum sagen denn eigentlich alle Marseillaise, wenn Sie Ihr Lied ganz anders genannt haben?
Ich habe keine Lust, darauf zu antworten. Fragen Sie doch Pascal.
Also ich habe eine vage Erinnerung, warum die Marseillaise heißt.
Sie heißt nicht so.
Marseillaise kommt von dem Namen Marseille, von der Stadt in Südfrankreich.
Vielleicht haben Sie das in Marseille gesungen?
Also gut. Wenn es selbst die Franzosen nicht mehr genau wissen, muss ich wohl nachhelfen. Mein Lied kam sehr gut an. Es verbreitete sich schnell. Französische Kaufleute brachten Kopien meiner Komposition bis in die Hafenstadt Marseille im Süden Frankreichs. Am 30. Juli 1792 marschierte dann eine große Truppe von freiwilligen Soldaten aus Marseille in Paris ein, um für die Revolution zu kämpfen. Bei ihrem Einmarsch sangen sie mein Lied. Zum Refrain lüpften sie die Hüte und schwangen ihre Säbel. Die Pariser waren sehr beeindruckt. Das war der Durchbruch.
Gratuliere.
Oh nein, ich bin sehr verärgert.
Wie bitte?
Die Sache hat mich um einen schönen Titel gebracht.
Aber Monsieur Delisle, freuen Sie sich doch, dass Sie so erfolgreich komponiert haben.
Ah, ja, aber...
Obwohl ich sagen muss, dass mir der Text eindeutig zu grausam ist.
Tja, es waren eben kriegerische Zeiten. Und es sollten noch blutigere folgen.
Die französische Revolution war auch ziemlich grausam und brutal.
Die haben eben dem König dann den Kopf abgeschnitten.
In der zweiten Phase der französischen Revolution, der sogenannten Terreur, wurde geköpft, was das Zeug hielt.
Ist ja schrecklich.
Genau das bedeutet Terreur. Schreckensherrschaft.
Es gab insbesondere einen Mann, der Robespierre hieß, der Terror gemacht hat, alle, die nicht mit ihm einverstanden waren.
Also einfach nur alle, die einfach nur irgendeine andere Meinung hatten, wurden sofort geköpft.
Die Terreur beginnt im Jahre 1792 und dauert an bis 1794. Unschätzbar viele Menschen ließen ihr Leben auf der eigens zum Inrichten erfundenen Guillotine, dem berühmten französischen Fallbeil.
Achso, das ist so ein hoher Kasten sozusagen, dann ist oben so ein ganz scharfes Messer, dann legt man den Kopf da rein, dann fällt das Messer runter.
Und das wurde von dem Arzt Dr. Guillotin erzeugt. Viele, viele Menschen, die absolut fantastisch waren, wurden geköpft. Viele Politiker, wie gesagt, Danton wurde auch geköpft.
Danton war der gemäßigte Gegenspieler von Robespierre.
Ja, das war wirklich eine sehr blutige Zeit.
Und soll ich euch was verraten? Mich hätte es auch beinahe erwischt.
Sie?
Ein Jahr lang saß ich im Gefängnis.
Oh, der Komponist der Marseillaise.
Chante guerre pour l'armée du Rat.
Verzeihung.
Es konnte jeden treffen. Die Franzosen, allen voran Robespierre, waren in einen regelrechten Blutrausch verfallen. Das Köpfen nahm kein Ende. Jeder, der sich dem Kurs Robespierres in den Weg stellte, konnte als vermeintlicher Verräter zum Tode verurteilt werden. Viele nutzten diese blutige Zeit aber auch, um sich unliebsamer Gegner zu entledigen.
Und wie haben Sie es geschafft? Und wie haben Sie es geschafft zu überleben?
Irgendwann kündigte Robespierre eine weitere Hinrichtungswelle an. Er sagte, er kenne die Verräter unter den Abgeordneten, die es treffen werde, wollte aber keinen Namen nennen. Da haben es alle Politiker mit der Angst zu tun bekommen und haben kürzerhand beschlossen, lieber Robespierre abzusetzen, als selbst Opfer der Terreur zu werden. Einen Tag später schon wurde Robespierre dann selber geköpft. Am 27. Juli 1794. Das war das Ende der Schreckensherrschaft.
Man sollte auch diese Aspekte der Französischen Revolution gar nicht vergessen.
Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les tendards sont plantés levés. Wenn ich Fußball spiele und wir einfach zugucken, dann manchmal singen wir die, wenn wir im Hof oder so spielen.
Meine Lieblingsnationalmannschaften sind Frankreich, Brasilien und Argentinien. Aber ich glaube, es ist einmal die Nationalhymne gehört, weil die versteht man ja auch nicht immer richtig, weil die Fans immer so rumbrüllen.
Entendez-vous dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats. Venir juste en nos bras.
Yeah.
Also wenn man sich so ganz genau anguckt, gibt es da manche, die nicht mal den ganzen Text auswendig können.
Entweder können sie die zum Beispiel nicht oder sie haben einfach keine Lust.
Manche kommen ja gar nicht aus dem Land, oder wenn es in der französischen Nationalhymne so brutal ist, dann kann ich es auch verstehen, wenn die einfach nicht mitsingen wollen.
Also ich weiß, dass die Marseillaise was sehr Wichtiges war und es auch das Leben verändert hat.
Dieses Gefühl von Kämpfen, und die Franzosen sind dafür sehr bekannt, auch dass sie sehr gerne auf die Straße gehen. Vielleicht ist das noch eine Erbe von der Marseillaise, das ist schwer zu sagen.
Gut an der Revolution war, dass das Volk sich halt zuerst durchgesetzt hat, dass dann kein absoluter König erstmal wieder geherrscht hat. Also es war ja schon so eine Idee von Demokratie oder halt Gleichberechtigung und Gerechtigkeit. Aber schlecht war ja, dass dann Napoleon eigentlich wieder an die Macht gekommen ist. Als Napoleon halt dann sich selber zum Kaiser gekrönt hat, also war es nur so halb gut.
Oui, oui, Napoleon. Aber das ist ein anderes Kapitel der Geschichte. Und auch der konnte sich nicht ewig an der Macht halten. Heute sehen wir, dass sich die Demokratie nicht nur in Frankreich, sondern in ganz Europa durchgesetzt hat. Und da können wir Franzosen richtig stolz drauf sein. Schließlich haben wir diese ganzen Prozesse angestoßen.
Und Sie können stolz auf sich sein. Immerhin hat es eine nicht gerade geringe Rolle gespielt. Ihr Champ de Dings.
Champ de guerre pour l'armée du Rhin.
Richtig. Entschuldigung, ich werde schon noch lernen.
Ach, wissen Sie was? Ich gebe auf.
Was?
Na, sagen Sie es ruhig.
Was meinen Sie jetzt?
Sagen Sie es. Sagen Sie Marseillaise. Das geht schon in Ordnung.